Mittwoch, der 31. Dezember 2025. Mein Name ist Romy Arndt. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Kontrafunk aktuell. Das sind unsere Themen heute. Seit Jahrhunderten böllert der Mensch zu Silvester. Doch Klima- und Tierschützern ist diese Tradition ein Dorn im Auge. Soll das Feuerwerk zum Jahreswechsel jetzt auch noch weg? Darüber diskutiere ich mit dem Autor und Journalisten Georg Etscheid. 2015 war Silvester in Köln für viele Frauen ein traumatisches Erlebnis. Sie wurden zwischen Dom und Hauptbahnhof von Gruppen junger Araber und Nordafrikaner bedrängt, begrapscht und in einigen Fällen wohl auch vergewaltigt. Was ist seitdem in Sachen Aufarbeitung passiert? Welche Konsequenzen gab es für die Täter? Darüber berichtet Monika Glöckelhofer vom Kölner Verein Frauenheldinnen. Der CDU-Politiker Axel Fischer wird den Jahreswechsel im Gefängnis verbringen. Der frühere Bundestagsabgeordnete muss sich seit einem Jahr wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht verantworten. Wie unfair dieser Prozess teilweise verläuft, erzählt unser politischer Korrespondent Frank Wahrlich. Und im Kommentar des Tages von Oliver Stock geht es um den deutschen Arbeitsmarkt am Tiefpunkt. Sie hören Kontrafunk aktuell am letzten Tag des Jahres 2025. Sie tragen Namen wie Pfauengold, Vollrausch, Disco Queen oder King of Bling. Und sie versprechen, für ein bisschen Geld viel herzumachen am Himmel in der Silvesternacht. Böller und Raketen für den Privatgebrauch gibt es für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel zu kaufen. Noch, muss man sagen. Denn die Diskussion um ein Verbot des privaten Feuerwerks zu Silvester wird jedes Jahr schärfer geführt. Im Januar verschwindet das Thema dann in der Regel zwar meist sang- und klanglos, aber was, wenn nicht? Was würden wir verlieren, wenn das private Feuerwerk im Hof und auf der Straße tatsächlich eines Tages verboten würde? Dazu begrüße ich jetzt den Autor und Journalisten Georg Etscheid. Herzlich willkommen beim Kontrafunk.
Guten Tag, freue mich bei Ihnen zu sein.
Herr Etscheid, welche Beziehung haben Sie persönlich zum Silvesterfeuerwerk?
Oh, ich war ein regelrechter Feuerteufel. Also für mich war Weihnachten immer sehr wichtig, aber dann kam eigentlich ein noch wichtiger Höhepunkt des Jahres, das war Silvester. Und da habe ich eben das gesamte Geld, was ich auch von Verwandten und Bekannten geschenkt bekam zu Weihnachten oder mir auch verdient hatte vorher, habe ich in Feuerwerk angelegt, das man damals natürlich in Begleitung der Eltern bei einem echten Drogisten noch kaufen musste bei uns in der kleinen Stadt. Und das habe ich dann immer von mir ausgebreitet und gezählt und geordnet und immer noch, wollte noch mehr. Und dann wurde das dann abgebrannt in der Silvesternacht und das war dann schon fast nicht ganz so wichtig wie das vorherige Vorbereiten. Und danach fiel ich in ein tiefes Loch, fast eine Depression, weil es dann wieder ein ganzes Jahr dauern sollte, bis der Feuerteufel in mir wieder erwacht.
Das war in Ihrer Kindheit. Wie ist es heute?
Heute habe ich da ein etwas entspannteres Verhältnis. Eigentlich schieße ich heute nicht mehr, weil das passt dann auch nicht in den Rahmen. Man hat Freunde, gemütlich und dann ist immer so kalt oder es regnet. Oder so. In der Regel feiere ich auch nicht in der Stadt, sondern auch auf dem Land. Und da gehe ich dann nur raus, geht auf den Balkon und schaut sich das an. Es gibt ja heute dann dieses Batteriefeuerwerk. Das hat ja dann oft schon fast die Qualität eines professionellen Prunkfeuerwerks. Und das anschauen tue ich mir immer noch sehr gerne. Nur einmal habe ich noch selbst gefeuert und das war in der Zeit von Corona, aber das war eine Trotzreaktion, weil hier konnte man das ja kaum kaufen und es war nicht erwünscht und dann bin ich rüber nach Österreich gefahren. Ich wohne an der österreichischen Grenze und habe mir da Feuerwerk gekauft und habe das abgebrannt. Das war aber, wie gesagt, Trotz.
Und wäre es Ihnen heute egal, wenn privates Feuerwerk zu Silvester verboten würde?
Absolutes Nein, bin ich strikt dagegen. Nicht nur, weil das natürlich ein Ausdruck von Freiheit auch ist. Und ich bin gegen jegliche weitere Einschränkungen der Freiheit. Überall beobachten wir, dass die Freiheit verloren geht und wenige Leute, leider zu wenige, um ihre Freiheit kämpfen. Wobei die Freiheit der Feuerwerkerei wohl noch das geringste Problem ist, sagen wir mal, beim Verlust der Freiheit, den wir beobachten. Nein, also wie gesagt, ich halte die Argumente, die gegen das Feuerwerk vorgebracht werden. Man sagt ja jetzt Böllerei, was ich für ein Framing halte, weil Böller sind ja eigentlich nur Knallkörper, aber es geht ja vor allem auch um die schönen Lichteffekte und Leuchteffekte. Also ich halte das für eine Kampagne, die dort geführt wird, aber weniger aus Motiven die man dort vorgibt, wegen Schutz von Tieren oder weniger Feinstaub, weniger Müll in der Silvesternacht. Es geht eigentlich wieder um so ein ökosozialistisches Konstrukt, dass man eben den Leuten wieder eine Freiheit nimmt und verweist auf so Gruppenspektakel, Drohnenshows oder gemeinschaftliches Feuerwerk. Das kann man wieder kontrollieren, da werden dann wieder Poller aufgestellt. Und also es geht immer alles mehr weg von der vielleicht auch etwas anarchischen Ausübung von Freiheit, die den Menschen ja auch zu eigen ist, hin zu einer Kontrolle. Das Kollektiv steht dann wieder im Vordergrund.
Bleiben wir zunächst mal noch bei den Argumenten für das private Silvesterfeuerwerk. Es ist ja auf jeden Fall eine Tradition. Aber wie alt ist diese Tradition? Also wann hat das angefangen? Woher kommt das?
Ja gut, man weiß ja, dass das Schwarzpulver in China erfunden wurde, allerdings dort dann zu Anfang dann auch zu militärischen Zwecken in der Tat, 11. 12. Jahrhundert. Hat man auch den Feinden viel Angst eingejagt, indem man sie mit Raketen beschossen hat. Die Sprengwirkung war da nicht das Entscheidende. Das war eben eine neue Erfahrung für die Gegner der Chinesen und hat ihnen Angst und Schrecken versetzt. Und dann kam es im 13. Jahrhundert auch nach Europa. Die Feuerwerker, sag mal, Spezialisten für Sprengstoff heißen ja heute immer noch Feuerwerker. Also es ist ein Gewerbe, ein Handwerk geworden. Und dann entwickelte sich alle mehr und mehr zu einem im Barock dann zu so einem höfischen Spektakel. Da wurde den Fürsten gehuldigt, indem man eben ungeheure Prunkfeuerwerke abbrannte. Also das größte aller Zeiten soll angeblich zur Hochzeit von König Ludwig XVI. Und Marie Antoinette in Versailles im Jahre 1770 im Schlosspark stattgefunden haben. Dann verband es sich auch mit lokalen bäuerlichen Traditionen von Lärmereignissen, mit denen man ja Geister zu vertreiben suchte. Es gibt ja in Bayern immer noch die Tradition auch des Böllerschießens. Das ist das Salutschießen, also wenn jemand Hochzeit hat oder dann kommen dann die Böller-Spezialisten der Gebirgsschützen und schießen dann eben einen Salut. Das ist wirklich sehr, sehr laut. Dann kann man es irgendwie, die Front ist schon in der Nähe und rückt heran. Ja, und dann diffundierte es eben so nach und nach eben in die breiten Schichten auch des Bürgertums und eben, ich glaube, seit dem Zweiten Weltkrieg ist wirklich dieses Straßenfeuerwerk in der Art, wie wir es kennen, en vogue, sagen wir mal so.
Also wenn wir uns mal die Argumente derjenigen anschauen, die die private Böllerei gerne abschaffen wollen oder sogar das ganze Feuerwerk zu Silvester, dann sind diese Argumente ja auch nicht so einfach von der Hand zu weisen. Also die Böller machen Lärm, sie machen Staub, das verpestet die Luft, jede Menge Müll entsteht, Tiere werden erschreckt, Menschen verletzen sich durch Raketen selbst oder gar andere. Jetzt habe ich noch gelesen, dass psychisch Kranke durch die Silvesterknallerei in ihrer Genesung zurückgeworfen werden. Was halten Sie von all diesen Argumenten?
Natürlich, es gibt Argumente, die man nachvollziehen kann. Natürlich gibt es in der Silvesternacht Feinstaubspitzen, aber die klingen sehr schnell wieder ab. Und ich glaube nicht, dass da irgendjemand einen gesundheitlichen Schaden nimmt. Es hängt auch sehr von der Witterung ab, wie sich das dann verteilt und so weiter. Also wie gesagt, von diesem Argument halte ich eigentlich nichts. Dass Tiere erschreckt werden, kann man nicht von der Hand weisen. Wobei, ja, ich habe auch einen Hund oder wir haben einen Hund, der bellt die ganze Nacht durch. Der nervt dann eher uns, aber er selbst hat eigentlich keine Angst. Er bellt eben nur. Es gibt allerdings andere Tiere, die reagieren. Da sind sie verkriechen sich, haben Angst, kann ich nachvollziehen. Auch da denke ich nicht, dass die Tiere dann über Wochen oder gar lebenslang traumatisiert sind, weil Tiere leben ja in der Regel im Hier und Jetzt und vergessen das dann schnell oder wenden sich anderen Dingen zu. Auch dieses Argument halte ich nicht wirklich für stichhaltig. Dann gibt es natürlich das Argument, dass man sich selbst verletzt bei unsachgemäßem Gebrauch. Das ist mir selbst mal passiert, also sag mal, nicht mir, aber bei einem Feuerwerk, was ich mit abgebrannt habe, dann fiel so eine Batterie um. Die hatten ja nicht richtig hingestellt und dann hat sie einem Kind den Anorak verbrannt. Ich hatte da große Angst, dass da mehr passiert. Also in der Tat, natürlich kann da was passieren. Das ist per se gefährlich. Nur sind dann doch auf die Gesamtpopulation der Feuerwerksliebhaber bezogen die Zahl der Unfälle dann relativ gering. Und ich denke, auch das ist kein Argument, um dann ein Totalverbot auszusprechen. Da müsste man alles, was gefährlich ist und was Menschen freiwillig machen, verbieten. Man wegen Gleitschirmfliegen, Skifahren überhaupt auch hochgefährlich, Autofahren letztlich auch sehr gefährlich. Also ich meine, wo kommen wir da hin?
Sie hatten schon die Kampagne gegen das Feuerwerk in Deutschland erwähnt. Da haben sich ja 60 Organisationen zu einem Bündnis zusammengeschlossen. Die Petition dazu, Böller Ciao, so heißt die, die haben schon über 2 Millionen Menschen unterschrieben. Laut Umfragen sind sowieso angeblich immer mehr Menschen für ein Verbot der privaten Böllerei. Wird die Luft dünner für den Silvesterspaß?
Ja, das glaube ich schon, weil die Deutsche Umwelthilfe, die sogenannte Deutsche Umwelthilfe, ein ökologischer Lobbyverein, da nicht locker lässt. Die haben dieses Thema jetzt seit Jahren besetzt und weiten das immer mehr aus und versuchen auch Händler dazu zu bringen, kein Feuerwerk mehr zu verkaufen, teilweise mit Erfolg. Ja, ich glaube schon, dass dieser stete Tropfen wirklich dann irgendwann den Stein höhlt und dann die Politik meint, nicht umhin zu können, bundesweit aktiv zu werden. Jetzt läuft es gerade wohl darauf hinaus, dass die Länder sich mehr Freiheit wünschen in der Entscheidung über die Anwendung des Sprengstoffgesetzes, weil das ist ja bislang bundeseinheitlich geregelt und möglicherweise gibt es dann irgendeine Länderöffnungsklausel, das als Kompromiss und dass dann eben irgendwann so ein Flickenteppich entsteht, in Bayern darf man noch böllern oder in Nordrhein-Westfalen nicht oder auf dem Land geht es noch, in den Städten nicht. Also wahrscheinlich wird es auf so einen Flickenteppich hinauslaufen und oder auf weitere Verbotszonen, also in München zum Beispiel darf um den Tierpark Hellerbrunn nicht mehr geschossen werden. Das kann ich ja zur Not noch nachvollziehen, aber das wird dann als Hebel genutzt, um letztlich dann doch dieser Tradition, die ich für sehr schön und für sehr erhaltenswert halte, dann den Garaus zu machen.
Und die Böller-Verkaufszahlen in diesem Jahr sprechen ja auch eine andere Sprache. Da gibt es ja offenbar eine Art Trotzreaktion.
Ich weiß nicht, ob das eine Trotzreaktion ist. Kann sein. Auf jeden Fall ist es so, ich habe da Zahlen, dass vor Corona war der Umsatz mit Feuerwerk in Deutschland 122 Millionen und das war also 2019 und 2023 180 Millionen. Es nimmt zu. Kann sein, dass es eine Trotzreaktion ist, vielleicht auch sogar noch Nachholbedarf nach Corona. Es ist schwer zu erklären. Vielleicht wehren sich die Leute auf ihre Weise gegen diesen erneuten Eingriff in ihre persönliche Freiheit. Das kann sein, ja.
Diese Diskussion um das Böllerverbot kommt ja zuverlässig jedes Jahr im Dezember auf und im Januar ist sie dann wieder vergessen, bis zum nächsten Dezember. Was bezweckt die Politik mit dieser jährlich an- und abschwellenden Debatte? Könnte es auch eine Ablenkung sein von den eigentlich wichtigen Themen?
Ja, erstmal macht das ja nicht die Politik, das machen irgendwie NGOs. Die treiben dann die Politik vor sich her oder die Politik bedient sich undercover dieser NGOs, um dann irgendwann sagen zu können, ja, die Zivilgesellschaft will das, wir können jetzt nicht anders. Von der Politik hört man da erstmal wenig. In manchen grünen, rot-grünen Städten wird das ein bisschen mehr gespielt, aber insgesamt weiß man doch auch in der Politik, dass die Bevölkerung das ja immer noch sehr gerne macht. Und ich denke, ein Mann wie Söder in Bayern, ein ausgemachter Opportunist und Populist, fasst dieses Thema nicht an. Das ist ihm viel zu heiß. Das besorgt dann die Deutsche Umwelthilfe und ihr verwandte Organisation. Und auf diese Weise wird man dann irgendwann vielleicht sagen, ja, wir müssen jetzt die Waffen strecken und es gibt keine Böllerei mehr. Wobei, ich muss nochmal sagen, Böllern ist ein Framing. Die Deutsche Umwelthilfe spricht seit kurzem sogar nur noch von Schwarzpulverböllerei. Also das will man wirklich so als kriegerischen Akt quasi framen. Aber es geht ja eigentlich vor allem um diese wunderschönen Lichteffekte und um den Spaß an diesen Effekten am Himmel, am Nachthimmel. Nebenbei gibt es mittlerweile auch schon Silent-Feuerwerk, das also nicht mehr so laut ist. Und die Industrie unternimmt ja auch durchaus eine ganze Menge Anstrengungen, um auch dem Müllproblem zu begegnen, indem man eben kein Plastik mehr verwendet zur Abdeckung der Zündschnur oder als Raketenspitze, sondern eben nur noch Pappe, die dann eben irgendwann vermoddert draußen im Regen. Also wie gesagt, da wird ja auch viel gemacht, um das umweltfreundlicher oder auch tierfreundlicher zu machen. Aber das genügt natürlich den Verbotspolitikern nicht und vor allem den NGOs, die uns wirklich da in Reihe und Glied bringen wollen.
Mir scheint die Frage, ob man das private Feuerwerk toll findet oder verbieten will, auch eine Frage des Unterschieds zwischen Großstadt und ländlichem Raum zu sein. Also in den Großstädten, da werden die Raketen in der Silvesternacht in den Händen von jungen Männern regelrecht zur Waffe. Davor haben die Leute zu Recht Angst. Auf dem Land dagegen, wo ich seit Jahren meine Silvesterabende verbringe, da ist auch ganz viel Feuerwerk, aber dort wird die Knallerei als schöne Tradition begangen, bei der sich die Nachbarn treffen. Da stößt man mit Sekt an um Mitternacht und in der Regel passiert da auch nichts. Also haben wir es da vielleicht auch mit einem Konflikt Stadt-Land zu tun?
Nein, das ist kein Konflikt Stadt-Land. Das ist einfach die Invasion der Migranten und der Armutsmigranten, aber auch der ideologisch aufgeladenen Migranten aus aller Welt. Das liegt doch völlig auf der Hand. Es sind doch in der Mehrzahl, so viel ich weiß, eben sind es Leute mit Migrationshintergrund, die da Krieg spielen. In Berlin wahrscheinlich auch so linke Gruppen, vielleicht auch rechte Gruppen, also wie gesagt extremistische Gruppen. Aber der Großteil der Bevölkerung hat doch daran keinen Anteil. Die leiden darunter, dass Leute ihre Freiheit missbrauchen, was natürlich auch immer möglich ist, die auch illegales Feuerwerk, meinetwegen so richtige Kugelbomben abfeuern, die nur die Hände von Fachleuten gehören, die in der Tat große, gefährliche Sprengkörper sind. Aber wie gesagt, wenn Einzelne oder Gruppen, die man vielleicht auch hier reingeholt hat, diese Freiheit missbrauchen, dann ist das doch kein Argument, um allen anderen die Freiheit zu nehmen. Das ist doch widersinnig. Man muss die Polizei einsetzen, man muss die Leute in Schach halten und ihnen das Handwerk legen, um zu ermöglichen, dass der friedliche Teil der Bevölkerung, der weit überwiegende friedliche Teil der Bevölkerung, diese Freiheit weiter nutzen und sich an ihr freuen kann.
Also wäre es aus Ihrer Sicht auch keine Lösung, das private Feuerwerk in den Großstädten vielleicht zu verbieten, aber auf dem Lande zu erlauben?
Ja, wo endet Großstadt, wo fängt Land an? Ich meine, dann gibt es dann die Großstadtregion, die Metropolregion. Ich würde, wie gesagt, wenn da eine Stadt anfängt und meinetwegen München sagt, wir verbieten das, dann ist das Tor offen und dann ist die Tradition weg. Also meine, wäre den Anfang. Ich habe nichts gegen gewisse Verbotszonen in Innenstädten, meinetwegen auch in der Nähe von brandgefährdeten Gebäuden. Das ist ja alles auch im Gesetz geregelt. In der Nähe von Zoos oder vielleicht großen Tierhaltungsbetrieben oder dergleichen. Also da lässt sich ja überall drüber reden. Aber wenn die Deutsche Umwelthilfe davon redet, dann ist das für sie ein Hebel für ein Totalverbot. Und hinter diesem Totalverbot stehen ganz andere Motive als jetzt der arme Hund, der da heult, oder die Vögel, die angeblich vom Baum fallen, oder der Feinstaub, den man da inhaliert. Das ist doch alles nur vorgeschoben. Das sind doch Extremisten und Kollektivisten, die uns die Freiheit nehmen wollen. So einfach ist das.
Über die Tradition, zu Silvester mit Raketen und Feuerwerk so richtig Lärm zu machen und CO2 zu produzieren, und darüber, was wir verlieren würden, wenn wir es nicht mehr dürften, sprach ich mit dem Autor und Journalisten Georg Etscheid. Herzlichen Dank und einen guten Rutsch für Sie.
Danke Ihnen auch.
Sie hören Kontrafunk aktuell am letzten Tag des Jahres 2025. Und heute vor 10 Jahren entstand der Begriff Kölner Silvesternacht als Synonym für massenhafte sexuelle Übergriffe von Migranten. Damals waren auf der Kölner Domplatte, dem Bahnhofsvorplatz und im Hauptbahnhof selbst hunderte Frauen Opfer von sexuellen Übergriffen bis hin zur Vergewaltigung und auch von Raubüberfällen geworden. Die Täter waren junge Männer, größtenteils aus dem arabischen Raum und aus Nordafrika. Die Polizei hatte die Lage damals offensichtlich nicht im Griff und viele Medien berichteten anschließend auch nur zögerlich über das Geschehene. Im Nachgang dieser Nacht wurden etwa 1200 Strafanzeigen gestellt. Bei etwa der Hälfte davon ging es um Sexualstraftaten. Und wir wollen heute mit dem Abstand von 10 Jahren einmal auf die Kölner Silvesternacht zurückschauen und fragen, welche Konsequenzen aus diesen Ereignissen gezogen wurden. Dazu begrüße ich jetzt Monika Glöckelhofer. Sie ist im Vorstand des Vereins Frauenheldinnen e.V. mit Sitz in Köln. Der Verein setzt sich für Frauenrechte, Frauenthemen und Gleichberechtigung ein. Guten Tag, Frau Glöckelhofer.
Ja, hallo, guten Tag.
Frau Glöckelhofer, wie haben Sie die Silvesternacht 2015 erlebt? Sie waren ja damals nicht selbst auf der Domplatte. Wie und wann haben Sie von den Ereignissen erfahren?
Also ich habe wie die meisten eigentlich in Köln und tatsächlich auch in Köln erst im Nachgang davon erfahren, einige Tage später. Ich war bei Freunden im Ausland und als ich zurückkam, hörte man so ein Munkeln irgendwie und in den Medien stand aber auch nicht wirklich was. Und es hat bestimmt 5-6 Tage gedauert, bis überhaupt irgendwas in den Medien stand und es so bei den Leuten angekommen ist. Und so ging es auch mir, weil es war ja nie die Rede, also das ganze Ausmaß der Dramatik, das kam ja überhaupt erst viel später ans Licht.
Sie sagen es, ein Großteil der Presse in Deutschland musste damals zum Jagen getragen werden. Wie beurteilen Sie das Verhalten der Polizei und der Kölner Stadtverwaltung in dieser Silvesternacht und den Tagen danach?
Ja, das war ja wirklich grotesk, wenn man im Nachhinein drauf guckt. Und selbst wenn man es begleitet hätte damals. Es gab am nächsten Tag eine Pressemitteilung, dass die Silvesternacht friedlich verlaufen ist, was ja schon mal nicht stimmte. Und dann war es ein großer Zusammenschluss an Vertuschung eigentlich. Also es sollte gar nicht rauskommen. Und die Medien haben auch einfach wirklich versagt. Also nicht nur die Polizei hat versagt, die ja an dem Abend machtlos daneben stand. Man hat die Bilder gesehen, dass da diese jungen arabischstämmigen Männer die Frauen eingekesselt haben. Vorher haben sie den Dom beschossen. Also um 18 Uhr war die Silvestermesse im Dom und da flogen schon Raketen an den Dom. Und das spätestens hätte ja eine gewisse Aufmerksamkeit gebraucht, dass da vielleicht Gefahr im Verzug ist. Aber selbst da hat die Polizei nicht reagiert. Das war erstens die Polizei, dann waren es die Medien. Der WDR ist ein Steinwurf davon entfernt. Kann mir auch niemand erzählen, dass die nichts mitgekriegt hätten. Und dann ging es so weiter. Auch die Stadt hat nicht reagiert. Es war ein großes Versagen auf breiter Ebene.
Nun gab es ja insgesamt etwa 1200 Strafanzeigen. Im Nachhinein, was ist daraus geworden?
Ja, Sie haben es vorhin schon ein bisschen angetextet. Davon waren die Hälfte Sexualstraftaten. Und die andere Hälfte waren einfach Diebstähle und andere Straftaten. Unterm Strich, und das ist eigentlich noch der nächste Skandal, sind wirklich nur 3 Täter wegen Sexualdelikten überführt worden und nur einer kam ins Gefängnis dafür. Also auch das ist ein großes Versagen, dass die Täter nicht dingfest gemacht werden konnten. Und ich glaube nicht, dass sie es nicht konnten, sondern dass der Wille gar nicht da war. Also da zeigt sich einfach dieses große Versagen und diese große Verschleierung des islamischen Fundamentalismus. Es durfte nicht ausgesprochen werden, dass das muslimisch geprägte junge Männer waren, die einen großen importierten Frauenhass mitbringen. Und das war eine Jagd auf Frauen im öffentlichen Raum. Und das war das Signal, ihr habt im öffentlichen Raum überhaupt nichts zu suchen. Das sind Attacken, die kannte man bis dahin nur aus dem arabischen Raum. Und jetzt ist das einfach zum ersten Mal im großen Stil im Westen passiert, in Deutschland passiert. Und das sollte einfach vertuscht werden.
Das heißt, hunderte mutmaßliche Straftäter sind straffrei davongekommen?
Ganz genau so ist es. Und das ist natürlich ein fatales Signal. Erstens für die Täter und zweitens für alle anderen auch. Du kannst hier belästigen, du kannst sexuelle Übergriffe verüben und es passiert dir nichts. Frauen werden nicht geschützt und ihr behandelt Frauen wie Freiwild. Und sie werden auch in ihrem Land nicht geschützt.
Wer hat Ihrer Meinung nach die Füße stillgehalten? Die Polizei bei ihren Ermittlungen? Denn es gab ja sicherlich Videoüberwachung auf dem Bahnhofsvorplatz, im Hauptbahnhof selbst und sicher auch auf der Domplatte. Also konnte man nicht mehr Täter ausfindig machen oder wollte man nicht? Oder hat man die Täter ausfindig gemacht und die Justiz hat nicht reagiert? Was meinen Sie?
Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel aus allen Faktoren, die Sie benennen. Die Polizei hat versagt, dann ist damals der Polizeipräsident auch gegangen worden und es hat aber nicht Konsequenzen gegeben. Bei der Polizei nicht, bei der Stadt nicht, die Medien haben versagt. Normalerweise sind ja die Medien auch nochmal eine Kraft, die dann aufdecken, was an anderer Stelle vertuscht werden soll. Und die Stadt hat versagt. Also das sieht man jetzt auch weiter, weil nicht viel passiert ist seitdem. Wenn man jetzt auf heute guckt, 10 Jahre später, es ist nicht viel passiert, um die Sicherheit von Frauen zu erhöhen oder überhaupt die Sicherheit im öffentlichen Raum zu gewährleisten. Und die Justiz hat meiner Meinung nach auch sehr versagt, weil natürlich hätte da mehr bei rumkommen müssen. Also man muss sich das nur vorstellen in anderen Zusammenhängen. 1300 Strafanzeigen und davon kommt dann eine Verurteilung raus. Das kann nicht sein.
Wie ist es denn jetzt in den Silvesternächten auf der Domplatte? Feiert da noch jemand oder ist es da leer?
Also Silvester hat sich sowieso stark verändert und die Domplatte ist überhaupt kein Feierort. Die war noch nie ein Feierort, auch nicht damals, vor 10 Jahren, sondern auf der Domplatte kommt man an und dann geht es weiter. Und die Frauen und auch die Männer, die wurden einfach gehindert am Weiterkommen, weil die Kölner und Kölnerinnen, die feiern Silvester am Rhein und in der Südstadt, in den Kneipen, auf den Rheinbrücken, da wird Silvester gefeiert. Aber nicht auf der Domplatte. Aber auf der Domplatte findet heute Nachmittag die Mahnwache statt. Das ist jetzt das Einzige, was auf der Domplatte hoffentlich stattfindet.
Diese Mahnwache veranstaltet Ihr Verein Frauenheldinnen heute ab 12 Uhr. Was genau ist geplant und wie viele Menschen erwarten Sie dazu?
Das findet heute von 12 bis 14 Uhr statt, heute Mittag. Das ist auch nochmal ein Politikum. Wir sind die Einzigen, die was machen. Ich hatte eigentlich erwartet im Vorfeld, oder wir hatten erwartet im Vorfeld, dass die Stadt eine Veranstaltung macht, nochmal eine große Diskussion oder einfach eine Veranstaltung 10 Jahre später. Was bedeutet das im Rückblick? Was heißt das für Sicherheit von Frauen und Mädchen insbesondere heute, 10 Jahre danach? Das hätte ich zum Beispiel erwartet. Wir haben auch den Bürgermeister eingeladen, den neuen Oberbürgermeister von Köln, zu unserer Mahnwache. Der hat noch nicht mal offiziell abgesagt. Ich habe dann auf anderem Weg erfahren, dass er nicht kommt. Der sorgt sich mehr darum, dass nicht bestimmte Personengruppen stigmatisiert werden. Das ist ein Originalzitat von unserem Oberbürgermeister. Und diese stigmatisierten Personengruppen sind nicht Frauen und Mädchen, sondern das sind Tätergruppen. Also das ist, wie heute der Blick darauf ist. Es gibt ein großes Tabuthema und dass die Frauenheldinnen es überhaupt angesprochen haben, es wagen anzusprechen, dass es sich um migrantische junge Männer dreht, das ist ein totales Sakrileg, muss man sagen. Wir haben im großen Stil eingeladen, Frauenorganisationen, Gleichstellungsstellen, natürlich die Stadt, die Politik, also alles, was irgendwie im weitesten Sinne damit zu tun haben könnte oder wo wir denken, dass die sich ja irgendwie vielleicht positionieren könnten, die kommen alle nicht. Es gab keine Reaktion. Sogar im Gegenteil, von feministischen Organisationen haben wir gehört, dass sie davor warnen, dass da eine rechte Veranstaltung stattfindet. Also alles, was islamischen Fundamentalismus, und da sind wir ja nicht die Einzigen als Verein, die islamischen Fundamentalismus benennen und Tatsachen benennen, dass die stigmatisiert werden und sofort, wir kriegen sofort das Label, wir sind rechts, wir sind islamophob und damit, das ist das große No-Go.
Was sind nun Ihre Forderungen als Verein an die Politik?
Unsere Forderungen sind ganz klar. Man muss die Missstände erstmal benennen. Das ist ja das Erste. Was nicht benannt ist, was in der Tabuzone ist, das ist ja nicht Realität. Also da schaut man weg. Wir verlangen, dass endlich das Tabu gebrochen wird. Also dass Merz da einmal sagt, das Stadtbild, das war ja ein Riesenaufschrei, das war ja auch so eine halbherzige Aktion, zu sagen, das Stadtbild, jeder und jede wusste, worum es geht, nämlich die zunehmende Vereinnahmung von öffentlichem Raum durch Migration. Und man muss es benennen, und zwar nicht wie der Kanzler, so halbherzig, sondern einfach klare Fakten benennen, so wie wir das tun. Und wir verlangen von der Politik erstens, dass diese Fakten benannt werden und zweitens, dass scharf gegen Täter vorgegangen wird, dass es überhaupt einen Willen gibt, die Täter ausfindig zu machen und sie zu benennen und sie dann entsprechend zur Verantwortung zu ziehen. Das ist natürlich dann auch mit Ausweisung verbunden und vor allem auch mit schneller Handlung, weil es macht auch keinen Sinn, dann 2 Jahre später mal zu handeln. Das ist ja überhaupt so in der Justiz, die ja völlig unterbesetzt ist, dass Prozesse erst viel später stattfinden. Dann gibt es ja auch keine Verantwortung dafür auf Täterseite. Und das muss sich fundamental ändern, nicht nur in Köln, sondern in ganz Deutschland.
Insgesamt betrachtet, kann man sagen, dass die Kölner Silvesternacht 2015 bei allem Leid und allem Schrecken auch für ein Aufwachen gesorgt hat, in dem Sinne, dass die damals naive Willkommenskultur in der breiten Öffentlichkeit erstmals auch kritisch hinterfragt wurde?
Ich glaube nicht. Ich sehe es nicht so, sondern ich sehe eher, damals gab es einen großen Schrecken, aber der Wille von den Linken, von der Politik insgesamt, aber insbesondere auch von der Linken und auch von feministischen Kreisen, von sogenannten Netzfeministinnen. Die haben ja direkt nach der Silvesternacht eine große Kampagne lanciert, die eher die Täter adressiert und nicht die Opfer. Also es gibt einen großen Zusammenschluss verschiedener Gruppen, eben genau des Verschweigens und des Stigmatisierens. Alle, die dies benennen, die sind rechts und das spielt nur der AfD in die Hände. Und ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Die Bevölkerung sieht, dass da was im Argen ist, dass es einen dringenden Handlungsbedarf ist. Da stimme ich Ihnen zu. Die Bevölkerung ist das eine und die Politik ist das andere. Die Bevölkerung sieht, dass sich die Städte verändern und dass sich das Leben der Menschen hier schleichend verändert.
Über die Kölner Silvesternacht 2015 und die eher minimalen Konsequenzen daraus bis heute sprach ich mit Monika Glöckelhofer vom Kölner Verein Frauenheldinnen e.V. Herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie im neuen Jahr.
Herzlichen Dank. Alles Gute.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Silvestertag. Zwei Tage vor Heiligabend wurde der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Fischer aus Karlsruhe verhaftet. Gegen ihn läuft seit einem Jahr ein Korruptionsprozess am Oberlandesgericht München, bei dem Fischer öfter gefehlt hat. Bei diesem Prozess geht es um die sogenannte Aserbaidschan-Connection. Mehreren Unionspolitikern wird dabei vorgeworfen, vom Regime in Baku Geld und Geschenke angenommen zu haben, um im Gegenzug die politische Stimmung im Bundestag bzw. im Europarat im Sinne Aserbaidschans zu beeinflussen. An dem Fall Axel Fischer gibt es allerdings einiges, das bemerkenswert, wenn nicht gar merkwürdig ist. Und darüber spreche ich jetzt mit unserem politischen Korrespondenten Frank Wahrlich. Hallo Frank.
Hallo Romy.
Zunächst einmal, Frank, wer ist Axel Fischer? Wo steht er innerhalb der CDU? Was sollte man über ihn wissen?
Ja, im Augenblick steht er außerhalb der CDU, weil seit 4 Jahren nach einer Aufhebung seiner Immunität und einer Hausdurchsuchung er sowas wie eine Persona non grata für die Union geworden ist. Fischer war immer ein Konservativer, ein ausgesprochen Konservativer, direkt gewählt. Karlsruhe Land war sein Wahlkreis und da war er 22 Jahre lang Abgeordneter. Fischer war ein guter Netzwerker und zwar ein konservativer Netzwerker, hatte zum Beispiel den liberal-konservativen Kreis im Bundestag um sich herum versammelt. Da gab es konservative CDU-Abgeordnete und auch liberale Politiker und auch noch Leute aus der Zivilgesellschaft, wie zum Beispiel ich, die sich dort in einem Kreis getroffen hatten und haben über Politik gesprochen. Das hat auch Kanzlerin Merkel und die Fraktionsführung mitbekommen. Und klar war, hier ist eine dezidiert konservative Gruppe, die sich, sagen wir, für Atomkraft einsetzt, die Corona-skeptisch werden sollte später und die nicht alles gut fand, was eine Kanzlerin Merkel mit ihrer Machtvollkommenheit damals im Bundestag alles anstellen konnte.
Was hat es nun mit der Aserbaidschan-Connection und Axel Fischer auf sich? Was wird ihm da konkret vorgeworfen?
Naja, dass er Einfluss genommen hätte auf Abstimmungen im Europarat und auch im Bundestag zum Vorteil von Aserbaidschan. Was diese Abstimmungen gewesen sein sollten oder ob die eine Stimme von Fischer entscheidend gewesen sein sollte, das kann auch das Gericht nicht herausfinden und auch nicht benennen, was die Vorteile von Aserbaidschan gewesen sein sollen. Das ist auch nicht Sache dieser Gerichtsverhandlung, sondern es geht darum, dass er zwischen 2011 und 2015 rund 15.000 Euro bekommen haben sollte von Aserbaidschan, von der Regierung. Die Regierung in Aserbaidschan bestreite das. Und Fischer muss nachweisen, weil offenbar die Staatsanwaltschaft in München nicht in der Lage ist, also Fischer muss nachweisen, dass diese Geldzahlungen, die auf sein Privatkonto gingen, die von ihm getätigt wurden, dass das keine Bestechungsgelder waren, sondern dass diese Gelder aus anderen Quellen stammten. Darum geht im Grunde dieser Prozess und er ist ein Indizienprozess.
Um wie viel Geld geht es bei diesen Vorwürfen insgesamt?
15.000 Euro, 20.000 Euro, da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ist ein Abgeordneter, der rund 12.000 Euro im Monat verdient, bestechlich für 20.000 Euro, die zum Teil in kleinen Tranchen über Jahre auf sein Privatkonto eingezahlt wurden. Fischer hat sich immer vehement dagegen gewehrt und sagte, nein, das stimmt nicht. Und er sagte, das eine Geld stammt aus einem Autoverkauf. Wir reden auch über eine Zeit, die schon fast 15, 20 Jahre vorbei ist. Andere Gelder seien eben Reisekostenabrechnungen gewesen, die er beim Europarat Geld gemacht hätte und das Gericht sagt dann jeweils, das glauben wir nicht, das untersuchen wir auch gar nicht, sondern wir gehen davon aus, dass diese Gelder aus Aserbaidschan an sie geflossen sind und sie haben dann vertrauensselig oder dumm, wie sie waren, das Geld auch noch selbst auf ihr Privatkonto eingezahlt. Das sind dann Einzahlungen von einigen tausend Euro.
Als Zeuge will die Verteidigung ja auch den jetzigen Außenminister Johann Wadephul vorladen. Wozu soll Wadephul aussagen?
Naja, Fischer sagte, Gelder, die auf sein Privatkonto von ihm eingezahlt wurden, das seien Reisekostenabrechnungen gewesen. Dazu muss man wissen, beim Europarat konnte man eine Reisekostenabrechnung stellen, aber die Summe bekam man dann bar ausgezahlt. Da sagt das Gericht, das glauben wir nicht, das untersuchen wir auch gar nicht. Und da wird es im nächsten Jahr einen Beweisantrag geben, denn der jetzige Außenminister Wadephul in der betreffenden Zeit hatte der auch mit dem Europarat zu tun und hat auch Reisekosten geltend gemacht, die von Schleswig-Holstein, da kommt Wadephul her, nach Straßburg ging. Und da möchte Fischer und auch die Verteidigung wissen, wie haben Sie, Wadephul, damals abgestimmt? War denn Fischer der Einzige, dem vorgeworfen werden kann, dass er als Einziger im Sinne von Aserbaidschan dort abstimmte? Oder gab es noch mehrere Abgeordnete? War es vielleicht sogar die Mehrheit der konservativen Fraktion, die genauso abstimmte wie Fischer? Das alles untersucht ein Gericht nicht. Und wir haben es ja mit einem ganz ausgesprochen neuen Prozess zu tun, Korruption von Abgeordneten. Da sind die Gesetze erst jüngst erlassen worden. Und wenn man einen solchen Prozess führt, dann hat die Staatsanwaltschaft auch die Aufgabe, entlastende Momente für den Angeklagten zu untersuchen oder gar zu finden oder zu bewerten. Und das, was Fischer als Beweisantrag einbringen will, das sind solche Sachen, dass er erklären kann, woher das kommt. Und dass die Indizien, die von der Staatsanwaltschaft geltend gemacht werden, im Grunde hinfällig sind. Ich kann dir noch ein Beispiel geben, Romy. Da geht es um eine Auszahlung. Auf einer Excel-Tabelle ist die aufgeführt. Da bekommt ein Alex 20.000 Euro. Und Fischer sagt, ich heiße Axel und nicht Alex. Und das Gericht sagt, ach, das war wahrscheinlich eine Autokorrektur auf der Excel-Tabelle. Wir gehen von Axel aus. Aber es soll eine Zeugin geben, die auch im nächsten Jahr in den Zeugenstand kommen soll. Die sagte, dieser Alex ist ein Lobbyist der Windkraftenergie und der war auf einer Windkraft-Lobby-Veranstaltung, die von einer von Aserbaidschan hofierten Abgeordneten der Union veranstaltet wurde. Und da sollte das Geld an den übergeben werden. Und dann ist auch noch die Frage, derjenige, von dem die Excel-Tabelle stammt, mit dem Alex, wo das Gericht sagt, das heißt Axel, auch wenn kein Nachname dabei steht. Dieser Autor dieser Tabelle wird mit Haftbefehl gesucht. Das ist ein belgischer Staatsbürger und er kommt natürlich nicht zur Aussage.
Frank, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert wird, es gab ja noch diese CDU-Politikerin Karin Strenz, die ist 2021, glaube ich, plötzlich verstorben und die soll einen Zettel hinterlassen haben, eine Notiz. Wer war diese Frau und was könnte es mit diesem Zettel auf sich haben?
Ja, die Frau Strenz war eine Hinterbänklerin der CDU aus Mecklenburg-Vorpommern, aber offenbar ganz rührig, was Kontakte zu politischen Lobbyisten betraf. Die hatte zum Beispiel, weil sie aus Mecklenburg-Vorpommern kam, ein Symposium gemacht, eine Veranstaltung mit Windkraft-Lobbyisten. Und da soll einem Windkraft-Lobbyisten dieses Geld, was unter Alex auf einer Excel-Liste firmiert, übergeben worden sein. Die Frau Strenz hat eine Aussage gemacht zu diesem Fall, aber diese Aussage ist für die nächsten 30 Jahre unter Verschluss, kann also das Gericht nicht nutzen.
Warum wurde Axel Fischer jetzt kurz vor Weihnachten plötzlich verhaftet?
Wegen Kreislaufbeschwerden, die auch attestiert wurden, war er ein-, zweimal nicht bei Gericht erschienen. Es kam dann ein Attest. Axel Fischer wurde dann in eine Klinik in Säckingen eingeliefert und kam dort auf so etwas, wie er bei einer psychiatrischen Klinik der Intensivstation entspricht. Der Verdacht lag nahe, dass er suizidal gefährdet sein könnte. Das Gericht sagte, das ist nicht genug. Der hat nur die Ängste, weil er Angst hat, verurteilt zu werden, und ließ Axel Fischer nach einem Gutachten, was ohne den Patienten zu untersuchen angefertigt wurde, abholen aus Säckingen, ins Gericht am 22. Dezember nach München bringen. Und dort wurde Axel Fischer der Haftbefehl verkündet. Und da war eigentlich Fischer, der ja in dem parlamentarischen Betrieb, in dem Rechtsstaat aufgewachsen ist, völlig von den Socken. Der ist zwar nicht zusammengebrochen, aber man merkte, das ganze innerliche Gerüst ist dabei zusammenzufallen.
Muss er jetzt weiter in Haft bleiben?
Ja, er wird weiter in Haft bleiben. Es war auch schwierig für seine Frau, ihn zu besuchen und ihm Wäsche zu bringen. Und bei dem letzten Prozesstag am 23. Dezember, da hat der Richter ein Fotografierverbot zum ersten Mal erlassen. Und man sah Axel Fischer, wie er in den grünen Anstaltsklamotten und mit einem geborgten grünen Anstaltspullover in den Gerichtssaal geführt wurde. Und das war ein ganz anderer Axel Fischer als denjenigen, den man vorher in dem Prozess erlebte. Er ist dann wieder ins Gefängnis nach Stadelheim gebracht worden, weil der Prozess eben nicht zu Ende geht, weil Fischer Beweisanträge stellen will. Und es dauerte einige Zeit, bis seine Frau ihn besuchen konnte. Über Weihnachten war da gar nichts, auch kein Telefonkontakt. Und Fischers Frau ist auch Anwältin und sie konnte einen Anwaltskontakt. Das ist offenbar einfacher als einen normalen Besuchskontakt zu bekommen, erwirken und konnte sich mit ihm unterhalten. Und Fischer, meiner Information nach, war wirklich froh, dass die Familie, 4 Kinder und eine Frau, Weihnachten gut überstanden haben, weil er hat auch keine Informationen bekommen, wie es seiner Familie geht. Jetzt macht das Gefängnis Stadelheim eine Weihnachts-Neujahrspause und bis zum 6. Januar ist weder ein Telefonkontakt möglich, noch ein Besuchskontakt, noch ein Anwaltkontakt. Und ein Untersuchungshäftling, Axel Fischer, dem wurde auch die Uhr abgenommen. Das heißt, der Mann ist völlig orientierungslos. Und wenn man ihn sieht, merkt man, der ist um Jahre gealtert. Vielleicht muss ich noch dazu anfügen, ich kenne Axel Fischer schon länger. Er war Abgeordneter aus Karlsruhe-Land. Ich war lange Jahre Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio vom Südwestrundfunk. Und da ergeben sich über die Jahre jede Menge Kontakte, dass wir eigentlich bekannt miteinander sind. Deshalb auch meine Informationen, die ich hier im Kontrafunk mit dir teilen kann.
Der Grund für die plötzliche Verhaftung könnte auch damit zu tun haben, dass das Oberlandesgericht München sich ein bisschen beeilen muss, weil ja ein Teil der Vorwürfe gegen Axel Fischer bald verjährt. Ist das richtig?
Das ist richtig, deshalb wollte man ja auch noch am 23. die Plädoyers halten. Dazu muss der Angeklagte anwesend sein. Und danach hätte das Gericht befinden können, was wird das Urteil sein. Und es wurde, das sind jetzt Informationen, die ich im Grunde nicht belegen kann, aber ich habe sie gehört, das soll es offenbar so sein, wenn Fischer keine Beweisanträge gestellt hätte, das heißt, der Prozess wird verlängert, dann ohne Beweisanträge hätte man ihn aus der Haft entlassen, weil da wäre es nur noch zum Urteil gekommen. Fischer ist bockig, er will weiter kämpfen. Und mir sagte er auch mal, dort vor Gericht zu sein, das erinnert ihn manchmal an Kafka, weil es passieren so viele Lässigkeiten, so viele Sachen, wo die Staatsanwaltschaft im Grunde nicht auch eine Unschuldsvermutung ausgeht und die Indizien so hinlegt, dass nur ein Schluss, nämlich ein Schluss, er ist korrupt, möglich ist. Und merkwürdig ist ja auch, das ist der erste Prozess dieser Art. Und eine der Richterinnen war vorher Staatsanwältin und hat in ihrer Rolle als Staatsanwältin beim Landgericht München eine Korruptionsabteilung aufgebaut. Und jetzt ist sie Richterin und kann dieses Wissen aus dieser Korruptionsabteilung mit in diesen Prozess einfügen. Ob das eine Befangenheit rechtfertigt, weiß ich nicht.
Wie würdest du insgesamt die Behandlung Axel Fischers durch die Justiz bezeichnen und welches Signal geht davon aus, auch an andere Bundestagsabgeordnete möglicherweise?
Ja, ich spreche manchmal mit Bundestagsabgeordneten der Union, auch solchen aus Baden-Württemberg, die Axel Fischer lange kennen und als integren Abgeordneten wahrgenommen haben, und die sagen, was da passiert anhand von Indizien, die so lange zurückliegen, anhand von scheinbaren oder von für die Staatsanwaltschaft natürlich Beweisen, das ist schon was, was wir sehr aufmerksam verfolgen, weil das kann jedem von uns auch passieren. Einer sagte, Strafe ein und erziehe 100.
Über den Fall des angeklagten und inhaftierten CDU-Politikers Axel Fischer sprach ich mit unserem politischen Korrespondenten Frank Wahrlich. Danke, Frank.
Gerne, Romy, gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Die deutsche Wirtschaft ist in einer tiefen Krise. Überall werden Stellen abgebaut. Die Zahl der Insolvenzen ist so hoch wie seit 11 Jahren nicht mehr. Ganze Branchen sind in ihrer Existenz bedroht. Logisch, dass das auch auf den Arbeitsmarkt durchschlägt. Die jüngsten Äußerungen der Chefin der Bundesagentur für Arbeit kommentiert Oliver Stock.
Es klingt wie ein nüchterner Befund aus dem Maschinenraum der Republik. Doch was Andrea Nahles beschreibt, ist mehr als eine konjunkturelle Delle. Wenn selbst die Chefin der Bundesagentur für Arbeit und ehemalige SPD-Vorsitzende sagt, der Arbeitsmarkt liege wie ein Brett am Boden, dann ist das kein Jammern mehr, sondern es ist ein Alarmsignal. Deutschland, so die bittere Diagnose dahinter, hat seine Arbeitsethik nicht verloren, aber verdünnt, wie ein Espresso mit zu viel Wasser. Und die Arbeitgeber, die das zu spüren bekommen, ziehen die Konsequenz. In der sowieso angespannten Lage wollen sie diese Leute nicht mehr. Nach den aktuellen Daten der Bundesagentur für Arbeit lag die Arbeitslosenquote im Herbst bei 6,3%. Und die Anzahl der offenen Stellen ist auf rund 1 Million im dritten Quartal gesunken. Ein Rückgang um etwa 19% gegenüber dem Vorjahr. Dies zeigt, dass die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt nicht nur schwach ist, sondern im Rekordtempo fällt. Der Fachkräftemangel, über den jahrzehntelang alle geklagt haben, ist plötzlich verdampft wie Nebel in der Morgensonne. Noch vor 3 Jahren galt der eigene Job als Lebensversicherung. Wer eine Ausbildung hatte, wer konnte, wer wollte, der hatte Arbeit und war praktisch unkündbar. Mehr als 2 Millionen offene Stellen meldeten die Unternehmen 2022. Heute ist davon nur noch die Erinnerung übrig. Die Industrie ächzt, der Mittelstand rechnet sich klein, Konzerne sparen Personal. Aber das ist nicht alles. Denn während draußen die Maschinen langsamer laufen, wird drinnen weiter debattiert über Sinn, Selbstverwirklichung, Vier-Tage-Woche, Diversität und mentale Auszeiten. Als ließe sich Wohlstand wie ein Abo verlängern. Der Blick auf die nackten Zahlen wirkt wie eine kalte Dusche. 2024, das sind die neuesten vollständigen Daten, die vorliegen, wurden in Deutschland rund 61,4 Milliarden Arbeitsstunden geleistet. Das ist weniger als im Jahr zuvor, obwohl die Zahl der Erwerbstätigen sogar leicht gestiegen war. Pro Kopf kamen im Schnitt 1036 Arbeitsstunden zusammen. Im OECD-Vergleich ist das einer der niedrigsten Werte überhaupt. Nur Frankreich und Belgien liegen noch darunter, während Länder wie Tschechien oder Neuseeland auf deutlich höhere Jahresarbeitszeiten kommen. Und es sind nicht nur die Stunden, die Deutschland ausbremsen, sondern vor allem die Produktivität in dieser Zeit. Blickt man über Europa hinaus, erst recht über den Atlantik, entsteht ein ernüchterndes Bild. In den USA, der größten Volkswirtschaft der Welt, liegt die Arbeitsproduktivität deutlich über der deutschen. Laut den jüngsten Schätzungen gehören die Vereinigten Staaten zu den Top-Ländern, in denen pro Stunde rund 110 US-Dollar erwirtschaftet werden. In Deutschland sind es 97 US-Dollar pro Stunde. Deutschland arbeitet also nicht mehr nur weniger, sondern auch, und das ist neu, weniger effizient als andere. Weniger Stunden, mehr Output. Dieses alte Versprechen der deutschen Wissensökonomie, wir können es nicht mehr einhalten. In Wahrheit stagniert das Produktivitätswachstum hierzulande seit Jahren. Die Zuwächse liegen unter dem OECD-Durchschnitt, während Länder wie die USA klar höhere Wachstumsraten erzielen. Und wenn hohe Löhne auf schrumpfende Wertschöpfung treffen, ist das alles andere als ein funktionierendes Geschäftsmodell. Besonders beunruhigend ist der Blick auf die Jungen. Es sind so wenig junge Menschen in Ausbildung wie seit 25 Jahren nicht, sagt Andrea Nahles. Auch das ist kein statistischer Ausreißer, sondern ein kultureller Befund. Wer Wohlstand nur noch als gegebenen Zustand kennt, verliert das Gespür für seine Entstehung. Arbeit wird dann zur lästigen Unterbrechung des Lebens, nicht mehr zu dessen Grundlage. Die Rechnung folgt zeitverzögert, aber sie kommt zuverlässig. Deutschland wirkt in diesen Zahlen wie ein Land, das sich an seinen eigenen Erfolg gewöhnt hat. Wohlstandsverwahrlost ist ein hartes Wort, aber es beschreibt den Zustand treffend. Hohe Ansprüche, sinkende Einsatzbereitschaft, moralische Debatten statt ökonomischer Erdung. Wir können lange über Verteilung reden, über Gerechtigkeit und Teilhabe, doch ohne ein Mindestmaß an gemeinsamer Leistungsbereitschaft wird all das zur Kulisse. Und nun? Zum Jahreswechsel ist Trübsal auf jeden Fall die falsche Stimmung. Vielleicht liegt in der aktuellen Krise auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich auch eine Chance. Eine Chance, sich daran zu erinnern, dass Wohlstand kein Naturgesetz ist. Dass Produktivität nicht aus PowerPoint-Folien wächst, sondern aus Einsatz, Fleiß und ja, aus Erschöpfung. Und dass in einem Land, in dem weniger lange gearbeitet wird als fast überall anderswo in Europa und das zugleich im globalen Vergleich an Produktivität verliert, sich niemand wundern darf, wenn es inzwischen weniger zu verteilen gibt. Die Frage ist nicht, ob wir zu bequem geworden sind. Die Zahlen haben das längst beantwortet. Die Frage ist, wie lange wir uns das noch leisten wollen. Oder, um es mit Ludwig Erhard zu sagen, Wohlstand für alle ist kein Geschenk, sondern das Ergebnis von Arbeit, Leistung und Verantwortung.
Sie hörten einen Kommentar von Oliver Stock. Und das war Kontrafunk aktuell. Ich bedanke mich fürs Zuhören und jetzt noch ein Blick auf unser Abendprogramm zu Silvester. Um 19 Uhr schalten wir um ins Wahrheitsministerium zu Basta Berlin. Benjamin Golme und Marcel Joppa bieten den Jahresrückblick der etwas anderen Art. Um 20 Uhr gibt es dann eine Spezialfolge von Ludgers Welt. Ludger K. präsentiert Silvester, und zwar Sylvester Stallone mit seinen größten Hollywood-Hits. Viel Spaß dabei. Mein Name ist Romy Arndt. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch. Bis nächstes Jahr.